Moin, hier ist Blech. Ich bin Martina.
Und ich bin Justus.
Und wir wollen über Heavy Metal sprechen.
Ja, erstmal ein gutes neues Jahr 2025, wenn ihr das hier hört. Wir fallen gleich mit der Tür ins Haus, wird Metal immer stumpfer, blödsinniger, flacher, unterkomplexer, langweiliger. Das ist so die große Frage, die wir uns gestellt haben, angesichts verschiedener Eindrücke und ja, Feststellungen, gerade in Bezug auf Gimmick-Bands, die offensichtlich ihr Publikum mehr und mehr für dumm verkaufen wollen.
Ja, gleich mit dem Holzhammer rein.
So gehört sich das, ja. Deswegen nicht lang um heißen Brei reden. Stumpf ist Trumpf, ja. Auslöser war auch nicht zuletzt ja ein Rant über Gimmick-Power-Metal unseres lieben Moritz von Shadowbane, der witzigerweise selber natürlich in einer etwas Gimmick-Power-Metal-Band spielt. Aber
nicht in so einer.
Ja, und die Beobachtung liegt nahe, es wird wirklich immer ein bisschen blödsinniger oder ein bisschen flacher. Wir wollen aber natürlich ein bisschen auch den Bogen weiterspannen. Ist das wirklich eine neue Sache oder ist es eine Krankheit des Internets, dass solche Sachen immer mehr Aufmerksamkeit bekommen? Ja.
Ja, also solche Sachen und Gimmick-Power-Metal-Bands, vielleicht sollten wir ein bisschen konkreter werden. Was meinst du denn damit? Was wird am Metal immer stümpfer und was waren jetzt so...
Stümpfer? Heißt es nicht stumpfer?
Wir reden hier heute über die nicht so komplexen Sachen, da darf man auch stümpfer sagen.
Okay, verzeiht uns.
Was wird stümpfer?
Verzeiht uns, Verhaspler.
Ja, sag uns bitte ein paar stümpfe Bands.
Ja, Produktionen, finde ich, werden immer weniger transparent, immer weniger filigran ausdifferenziert. Songstrukturen, alles zwischen 3 und 4 Minuten, so simpel wie möglich. Man hört kein einzelnes Instrument mehr raus. Die Songs leben nur noch von Stimmen und vielleicht noch mal ein bisschen Keyboard-Teppich und mal ein Gitarren-Solo, so ein Alibi-Ding. Und dann letzten Endes eben halt Shows vor allem, die immer bombastischer werden, aber auch weniger Raum für Fantasie dabei lassen. Also ich denke eben schon auch konkret an sowas wie Powerwolf, wo dann die brennende Orgel mit auf die Bühne geschoben wird, damit man sich das bloß nicht erst vorstellt, was da passiert in der Musik oder angedeutet wird in dem Sound.
Ja, wir reden jetzt hier über ganz viele Bands und auch so Phänomena, über die wir uns auch vorher schon beschwert haben, jetzt nochmal ein bisschen geballt, ne? Ein Aspekt sind ja tatsächlich die modernen, populären Power-Metal-Bands. Powerwolf, finde ich, ist ein Beispiel. Natürlich dann auch Sabaton. Dann aber auch die Sachen, die ich jetzt tatsächlich erst für diese Folge recherchiert habe. Ne? So diese neuen Bands, wo sich Metal um sich selber kreist, wie Brothers of Metal und All for Metal.
Oh ja.
Was hatten wir noch? Warkings. Dann auch so unser Gimmick Evergreens wie Alestorm.
Windrose zum Beispiel auch, etwas jüngeres Beispiel.
Genau, also Zwergen-Power-Metal.
Ja. Und es ist auch nicht allein auf Power-Metal beschränkt, ne? Wir denken auch an Amon Amarth natürlich. Wir denken auch an Kanonenfieber, was wirklich High-Concept ist und ja dennoch auch, wenn man so will, Gimmick. Das klingt hart bei einer Band, die sich relativ ernsthaft mit der Materie befasst. Dennoch, es ist wirklich so sehr in your face und plakativ. Und das merkt man auch von Erzeugnis zu Erzeugnis, meiner Meinung nach.
Ich finde Kanonenfieber tatsächlich ein sehr interessantes Beispiel dafür. Es gibt 2 Alben. Das erste Album ist noch wesentlich düsterer, weniger songorientiert, viel mehr Extrem-Metal. Und im zweiten hat man dann plötzlich Mitgröll-Refrains.
Mhm.
Ich finde, das ist ein bisschen so auf Speed die Entwicklung von Amon Amarth.
Total.
Ne? Da ist es eben über 20 Jahre passiert, hier innerhalb von einem. Und eben, ja, ne, macht Erfolg automatisch stumpf. Anderes Beispiel finde ich tatsächlich dann auch Ghost, haben wir ja auch, glaube ich, schon mehrmals drüber geredet, ne, die ja irgendwie so Prog-mäßig ja fast angefangen haben, mit so 70s-Sounds und dann immer poppiger und immer einfacher wurden. Eine grundsätzliche Entwicklung eben hin zu, alles muss in eine kurze Songstruktur passen, es muss möglichst plakativ auf den ersten Blick verständlich werden. Und eben auch, das finde ich auch an der ganzen Gimmick-Sache interessant, dass es irgendwie alles immer ironischer und uneigentlicher wird und immer mehr in so einem Augenzwinkern.
Ja.
Und auch Gimmicks immer krasser werden. Also ich meine, sowas wie Zwergen-Power-Metal zu machen, der sich eigentlich ja nur aus so einem Meme-Song entwickelt hat, ne? Dieses Diggity Ho.
Nee, das war nicht das Erste.
Okay.
Wie meinst du denn, dass es noch immer krasser wird? Im Sinne von noch verengter, noch mehr Mikro-Gimmicks oder mehr ausdifferenziert?
also Gimmick-Bands gab es ja schon immer und so Konzept-Bands und Konzepttexte, da kommen wir nachher auch nochmal zu. Aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt noch, ja, eben noch spezifischer wert eben, ne, mit, ja, ich meine, wie gesagt, so Zwergen-Power-Metal ist so, dass sich das als wirklich große Band trägt.
Weiß ich nicht, da sehe ich jetzt nicht so eine krasse Entwicklung. Und andererseits, so krasse Gimmick-Bands aus den 80ern oder so fallen mir eher weniger ein. Aber natürlich differenziert sich ein Stück weit die Landschaft, sag ich mal, aus, weil wenn es das schon gegeben hat und du willst ein Gimmick machen, willst du nicht das gleiche Gimmick machen, sondern suchst dir einen Teilaspekt.
Mhm. Vielleicht ist das mit den Gimmicks auch nicht der Hauptpunkt. Ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass es eine große Menge an erfolgreichen Mitsing-Party mit so einem ironischen Augenzwinkern-Bands gibt, ne, die halt oft ein Gimmick haben. Und wirklich nur dafür da sind, dass man halt irgendwie, ja, schön gut mitklatschen kann und vor der Bühne eine gute Zeit hat. Und dass uns die jetzt in so einer Menge aufgefallen sind, dass es einem echt vorkommt, als ob das halt wirklich, ne, irgendwie so ein halbes Wackenbilling ausmacht.
Ja, und dass vor allem die Bands, die wirklich groß werden, das schon erkennbar nach einer Formel schaffen. Also musikalisch eben nicht zuletzt. Ich finde das super auffällig, dass aus dem, ich sage es mal, traditionellen Metal-Milieu, und damit nehme ich jetzt mal ausdrücklich so die moderneren US-amerikanische oder anglophonen Sphäre von Modern Metal, Metalcore und hast du nicht gesehen, mal aus, aber so aus dem mitteleuropäischen traditionellen Metal-Milieu, Deutschland, Italien meinetwegen, Skandinavien, dass da eben so eine dolle Tendenz dazu ist, alles Mögliche an Songstrukturen super viel vorhersehbarer zu machen, super erwartbar, und das ist, ne, ich nehme dann mal einfach Beast in Black, so oft das gleiche Schema, ein Four-to-the-Floor-Stampfrhythmus, erst braten Gitarren mit ein bisschen Keyboard, dann werden Gitarren und Keyboards weggenommen, man hört nur noch Bass und Schlagzeug und darüber wird dann die erste Strophe gesungen, in der zweiten Strophe kommt dann wieder die Gitarre dazu, dann gibt es vielleicht noch so ein Pre-Chorus und dann wieder ein Stampf, 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 Mitsing, Grüll, yeah. Refrain. Und das zieht sich zweimal durch, dann gibt es noch irgendwie ein Alibi-Solo und dann ist der Song vorbei und 3,5 Minuten sind durch.
Das finde ich auch krass, dass du quasi diesen Song jetzt so aus dem Kopf beschreiben kannst, weil er halt so oft vorkommt. Könntest du jetzt denn zum Beispiel einen 2000er Jahre Power-Metal-Song aus der alten Schule, ne, mit irgendwie so speedig, Double Bass, könntest du das auch so auf so ein Template runterbrechen?
Ja, es gab auch beim Power Metal oder um die Jahrtausendwende gab es auch solche Songs. Ich denke jetzt an Send Me a Sign von Gamma Ray, ja, was ja auch ein super Pop-Song ist. Auch da ist es so, dass, wenn ich mich jetzt nicht gerade täusche, in der ersten Strophe auch erstmal so die Gitarre weggenommen wird, damit sich das mehr aufbaut und so. Ja, das ist ein altbekanntes Rezept, aber sehr, sehr auffällig ist, wenn eine Band sich fast nur noch darauf verlässt und gar nichts mehr probiert eigentlich.
Ja. Es sind ja auch nicht alle modernen oder neueren Metal-Bands, die so sind, ne? Ich meine, Metal ist mega diversifiziert. Ich meine, man hat die ganze Post-Schiene, viel im Extrem-Metal-Bereich, was ja eben auch bewusst sperrig, verkauzt und verkopft ist.
Verkauzt ist ein schönes Wort.
Ja, man hat, wie du eben auch meintest, die ganzen Core- und Modern-Bands, die, ja, da wo ja auch ein ganz weites Spektrum ist von so total eingängigen, poppigen Mitsingen-Melodien bis hin zu Sachen, die total chaotisch und bewusst nicht zugänglich sind oder eben auch super, super hart.
Ja, und da möchte ich auch nochmal sagen, ist das gar nicht im Widerspruch zueinander. Also klar ist meine Kenntnis davon oberflächlich, ja, und durch, sag ich mal, so diverse Alp-Riot-Besuche und mal so durch die Album-des-Monats-Vorschläge bei Metal-1-Info geprägt. Ja, wenn ich so daran denke, Falling in Reverse meinetwegen, das ist jetzt mal eine Geschichte, die ich mir dieses Jahr angehört habe, letztes Jahr, wenn ihr es hört. Und da passiert super viel und das ist total durcheinander und das ist nicht alles nach Schema F und trotzdem gibt es cheesy Mitsing-Refrains. Also das schließt sich nicht aus, das wollte ich damit nur sagen.
Cheesy Mitsing-Refrains gibt es ja auch in guten Pop-Songs, in irgendwie anspruchsvolleren Power-Metal-Songs, in ganz vielen Sachen. Es ist ja nicht automatisch, nur weil du gut mitsingen kannst, dass ein Song unterkomplex ist oder dass der Text dumm ist. Ne?
Nee,
ich
exakt.
Finde, genau, so die Stumpfheit eines Musikstückes besteht ja aus verschiedenen Dimensionen, ne? Oder ob das Stück jetzt stumpf oder klug ist. Einerseits das Musikalische, was du ja eben auch schon beschrieben hast, ne? Ist das jetzt uns, uns, uns und ein Refrain so? Dann der Text, ist der, wird da jetzt irgendwie was mit schöner Sprache was Schlaues verhandelt oder ist es auch einfach nur ChatGPT-Lyrics-mäßig?
Mhm.
Und dann noch, finde ich, die Attitüde drumrum, ne? Also es muss ja jetzt nicht, hat nichts mit dem intellektuellen Niveau der Menschen, die das machen, zu tun, sondern eben, wie das Ganze präsentiert wird, ne? Sagst du jetzt, hallo, wir sind Pornononnen? Oder sagst du, hallo, wir sind fünf Leute, die sich irgendwie über ihre psychische Gesundheit singen, so, ne? Da gibt es einfach auch verschiedene Ausprägungen.
Ja, was mich auch so ärgert, ist eben, dass sich so Gimmick-Sachen super doll schnell abnutzen und nach dem zweiten, dritten Album spätestens langweilig werden. Das fand ich bei Ghost total krass. Also ersten zwei, drei Konzerte, die wir von denen gesehen haben, und die Alben haben Spaß gemacht, und dann denkt man immer so, Gott, fällt euch nichts Neues ein.
Da finde ich aber, dass da musikalisch sich immer wieder was geändert hat. Ich finde Ghost tatsächlich gar nicht so das allerkrasseste Beispiel,
Nein.
weil es auch noch so hyperspezifisch ist, ne, mit dieser ganzen Papst- und Kardinälen-Nummer. Das ist noch so obskur, dass es jetzt nicht so. Also, weiß nicht, finde ich, gibt es noch schlimmere Sachen. Ich finde die Zwerge schlimmer.
Ja, aber es verengt natürlich auch total das mögliche Spektrum, worüber du singen magst, meinetwegen.
Ja, aber bei Ghost, die haben ja, ne, denk mal an die ganzen Cover, was sie gemacht haben. Und es geht jetzt auch nicht jeder Song um das Thema an sich. Ich finde es auch noch interessant, das hatten wir vorhin in der Vorbereitung ja auch noch, dass ein musikalisch einfacher Song nicht automatisch einen einfachen Text haben muss. Oder eben auch, dass du auch einen total, ja, einfach nur einen ornamentalen Metal-Text haben kannst und den du aber über einen musikalisch komplizierten Song singst. So, das ist nicht immer eins zu eins das Gleiche.
Nee, würde ich ganz klar zustimmen. Natürlich haben wir jetzt keine quantitative Analyse zu bereit. Das wäre etwas für die letzte Folge gewesen. Nein, es ist natürlich meiner Einschätzung nach so, dass es oft kongruent ist. Komplexe Songs gehen eher mit komplexen Lyrics einher und umgekehrt.
Ja, wenn du jetzt so Prog-Rock oder Prog-Metal hast.
Ja, aber so bei anspruchsvollem technischem Death-Metal sind, glaube ich, die Lyrics eher schmückendes Beiwerk.
Ja.
Und nicht so super philosophisch.
Ja, aber das ist ja ein Beispiel dafür, dass der technische Death-Metal komplex musikalisch ist, aber die Lyrics nicht unbedingt so komplex philosophisch sind, sondern dann vielleicht trotzdem Rotten Gore und sonst was.
Ja.
Ich finde auch ein schönes Beispiel, das hatten wir auch in der Vorbereitung, sind Motorhead. Die Songs jetzt nicht unbedingt sich durch progressive Komplexität auszeichnen, aber die Texte und die Gedanken dahinter teilweise doch anspruchsvoller sind, als man denkt, oder eben auch da, ja, auch mehr dahinter ist. Ich fand es ganz witzig, jetzt eins so einer Beispiele war ja nochmal Orgasmatron, wo ich fasziniert davon war, wie hochkomplexe, mehrsilbige Wörter in diesem Text alleine drin sind. Und ansonsten geht es ja um die Kriegsmaschinerie und wie der Mensch so ist und so. Und das ist ja schon.
Erwarte man bei dem Titel nicht.
Nee, ne? Überhaupt nicht. Genau, ja. Bei dem Titel nicht. Auch nicht bei diesem, ne, sich sehr, sehr repetitiven, ich kann es jetzt nicht gut nachsingen, aber so, ne, wie der Song halt ist. Finde ich interessant.
Ja, ich finde, das ist eines der besten Beispiele, was jetzt nicht direkt aus dem Metal kommt, sondern halt Punkrock. Aber Bad Religion schreiben ja auch seit 40 Jahren immer wieder die gleichen Songs, musikalisch. Aber lyrisch ist das auf allerhöchstem Niveau und von den Gedanken, die damit transportiert werden. Letzten Endes, ich meine Singer-Songwriter auch, ne?
Ja.
Die mit einem ganz reduzierten musikalischen Repertoire daherkommen, erzählen aber manchmal echt großartige Sachen. Also Bob Dylan wird man jetzt nicht vorwerfen, dass da zu wenig musikalische Komplexität hinter ist.
Ja, weil ich finde, bei Bob Dylan bräuchten wir doch noch den Double Bass und die zwei Gitarren, oder?
Ja, ich meine, 17-Minuten-Songs hat er schon, glaube ich, oder?
Ja. Genau, sogar auf dem letzten Album auch nochmal, ja. Genau, und natürlich gibt es auch so Sachen wie, ich glaube, wir haben uns ja neues nochmal alte Savatage zusammen angehört.
Ja.
So. Und die Songs sind am Anfang auch noch nicht so inhaltlich komplex. Da geht es ja auch viel um Monster und einfach nur eine Metal-Atmosphäre. Aber da wird dann ja halt trotzdem einfach super viel krasse Gitarrenarbeit geleistet, so die ich gar nicht mehr im Kopf hatte. Ich hatte die Songs viel, viel simpler im Kopf, als sie eigentlich sind.
Mhm.
Fand ich auch ganz lustig. So.
Ja. Wollen wir einmal noch ein bisschen verspäteten, klein bisschen Begriffsklärung zu unserem Selbstschutz auch leisten?
Ja, genau. Ich würde es auch nochmal in die Shownotes packen, aber wir reden hier jetzt von dumm und Dummheit und dummer Musik. Mit solchen Begriffen sollte man schon ein bisschen vorsichtig sein, wenn man halt einfach sagt, irgendjemand oder irgendwas ist dumm und es damit ja irgendwie auch mit Menschen, die, weil sie gar nichts dafür können, weniger Intelligenz haben als andere, das habe ich jetzt schlecht bezeichnet, ne? Aber eben so, dass intellektuelle Kapazitäten nichts mit dem Wert eines Menschen zu tun haben. Und wenn man sagt, du bist dumm, das kann eben unfreiwillig diskriminierend gegenüber Menschen mit Behinderung rüberkommen. Wenn wir jetzt hier von dumm sprechen, wir versuchen eher auch mal stumpf zu sagen oder einfach oder simpel, wenn es jetzt einfach über diese Art von Musik geht. Und einfach auch nicht um unsere Einschätzung der Menschen, die Musik machen oder die Musik hören. Ne? Es geht wirklich darum, wie kommt diese Musik einfach rüber, mit welchem Zweck wurde sie produziert und warum ist das so?
Aber natürlich müssen wir auch ein bisschen die Sprache des Volkes sprechen. Und wir haben diese Folge auch entsprechend so genannt, um, wie es der Zeitgeist erfordert, HörerInnen zu catchen. Und ha, wir haben es geschafft, wenn ihr das jetzt hört.
Genau, wenn ihr bis hierhin schon gehört habt, dann auf jeden Fall. Vor allem, weil unser Anfang leider nicht so schön plakativ und smooth war wie einige andere unserer Folgen.
Ja, jetzt müssen wir unsere Folge nicht noch extra schlecht machen.
Doch, Leute, hört die anderen Folgen, die sind besser als diese.
Okay, aber wenn wir jetzt irgendwie mal von Entwicklung sprechen und Metal wird stumpfer, dümmer, blöder, was auch immer, war das nicht manchmal schon immer so. Ja, ich werde auch immer dümmer übrigens. Prost an dieser Stelle. Nee, aber ich meine, richtig stumpfe Sachen gab es doch damals TM auch, oder
ja,
nicht?
Ja, Manowar zum Beispiel.
Ja. Ja, wobei Manowar als musikalische Komplexität schon in den frühen Alben aufgewiesen hat, das kann man auch nicht anders sagen.
Ja, aber inhaltliche Stumpfheit. Aber wir haben auch schon so viel über Manowar geredet. Du hast dich da auch nochmal alte Venom angehört.
Ja, vor allem Texte gelesen.
Ja.
Also, dass die musikalisch natürlich auch nicht anspruchsvoll waren, die alten Venom-Sachen, das sind sie heute, glaube ich, auch nicht.
Nee.
So oder so nicht, aber fand ich bemerkenswert eben halt auch wirklich für Muttersprachler. Nee, aber...
Das ist ja so Black Metal.
Ja, also das Thema Muttersprache und Nicht-Muttersprache, das würde jetzt nochmal eine eigene Rubrik füllen, die haben wir nicht vorbereitet, da könnt ihr sonst unsere frühe Folge über Sprachen im Metal hören. Aber ja, natürlich gab es stumpfe Lyrics schon immer, weil Metal Lyrics eher schmückendes Beiwerk sind.
Ja, ich habe mir ja nochmal so den, nicht unbedingt Deep, aber zumindest einen Shallow Dive in Sachen Hair Metal und Schwanzrock gemacht.
Oh ja.
Das ist halt auch, ja, also wenn man sich jetzt alleine schon so Songs anguckt, ist es halt wichtig, dass man immer dumm mitklatschen kann. Ne, irgendwie Poison, Nothing But A Good Time, sagt ja schon, was es ist. Das hat auch gar nicht den Zweck, irgendwie anspruchsvolle Aussagen über die Conditio Humana zu machen. sondern es hat halt ein Huhu und solche Sachen. Das macht heutzutage auch keine Band mehr.
Oh ja, kommt auf die Playlist.
Genau, eventuell ist es sogar schon. Oder Mötley Crüe, Girls, 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 ja.
Man könnte jetzt aber auch nochmal differenzieren zwischen das Sujet ist stumpf und eigentlich schon tausendmal auserzählt und die Form,
ja,
die lyrische
Form,
auch die wird da kein hochklassiges Format haben.
Auch stumpf und allein ne, hier, was gibt's noch? Quiet Riot, Come On, Feel the Noise.
Achtung, hier ist die Stimme aus der Zukunft. Wir haben natürlich hier einen kleinen Fehler gemacht in dem Sinne, dass Come On, Feel the Noise Original von Slade ist und damit etwas früher. Quiet Riot haben dem natürlich ihren eigenen Stempel aufgesetzt.
Ist übrigens Come halt C-U-M geschrieben. Ich weiß nicht, ob
Was
es damals.
Was heißt denn das?
Ich weiß auch nicht, ob es damals auch schon diese Implikation hatte. Und Noise mit Z, um cool zu sein. Und naja, und auch schön finde ich ja immer noch Cherry Pie von Warrant. Es hat dann ja immer diese Gang-Shouts in Soft-Refrains und dass man so klatschen kann und auch wie
aber,
bei Mötley Crüe.
Aber.
Ja, du hast dir den Song auch angehört, ich weiß.
Ja, genau. Und wenn ich jetzt so mir 80er, früh 90er Hair Metal anhöre, natürlich ist der stumpf von den lyrischen Themen her, auch von den lyrischen Formen her. Auch das soll man bei 7 Promille noch mitsingen können.
Mhm.
Aber es ist alleine rhythmisch passiert ein bisschen mehr als so ein stumpfer Four to the Floor.
Echt?
Ja, ein bisschen mehr schon. Und auch das sind Standard-Patterns, natürlich keine Frage. Aber es ist nicht so einfach vollkommen animalisch nur ins trancegeladene It. So.
Okay, also ich habe mir jetzt hier den Cherry Pie Song gerade vorhin vor der Aufnahme nochmal angehört und hatte das Gefühl, dass nach 27 Sekunden alles gesagt ist. Der hat so einen richtigen so einen Spotify-Hook, weil der sofort einsteigt, glaube ich, mit entweder dem Pre-Chorus oder dem Chorus und dann wird das einmal durchgeohrt und ist dann...
Ja, wie gesagt, stumpfe Songstrukturen gab es. Ne, so funktionieren Popsongs durch Eingängigkeit, durch Reduktion. Aber was ich heutzutage nochmal so deutlich mehr feststelle, ist eben halt auch so eine überbratende Produktion, die auch der einzelnen Gitarre, dem einzelnen Instrument überhaupt keinen Platz mehr überlässt, kein markiges Riff mehr hervorbringt, weil einfach nur noch ein Brei da darüber brät und eigentlich nur noch sich auf die Stimme verlassen wird, die halt auch noch mit Effekten und vielleicht Keyboard-Unterstützung unterfüttert wird und so. Und das simplifiziert das Ganze, das kanalisiert, das verengt das alles.
Mm.
Und bei einem guten Hair-Metal-Song habe ich noch einen Riff. Habe ich noch einen Riff, was irgendwie cool ist? Habe ich vielleicht auch noch mal einen Rhythmus, der ein bisschen außer der Reihe ist? Von Def Leppard, Put Some Sugar On Me. Das hat noch mal einen Rhythmus, den nicht jeder Song hat beispielsweise. Und es ist ein klassisches Hair-Metal-Ding.
Mm, ja, und das ist aber auch richtig so ein Klassiker, der wird ja auch immer noch im Radio gespielt. Also zumindest auf Radio.
Selbst Come On Feel The Noise hat einen Schlagzeugbeat am Anfang, der jetzt nicht komplett unique ist, aber schon auch eine Hookline damit ist, als Schlagzeugrhythmus, als Schlagzeugbeat. Und sowas lassen sich heutzutage Bands nicht mehr einfallen. Ich glaube, da sind einfach noch mal viel mehr Köche, die den Brei verderben dabei. Die 80er, 90er Hair-Metal-Bands hatten, glaube ich, ziemlich Narrenfreiheit. Also so ein bisschen werden die Produzenten da schon mit reingeredet haben, aber es ist, glaube ich, einfach viel weniger durchkalkuliert gewesen, weil du auch weniger Marketing-Monitoring-Tools hattest als heutzutage.
Ich glaube, dass der Anspruch einfach ein anderer war damals an Popsong. Das war ja auch zum Beispiel vor dem Aufkommen von so viel elektronischer Dance-Musik. Ne? Das war, ich habe nämlich ganz oft das Gefühl, dass die heutigen Four-to-the-Floor-Bands, sagen wir mal, ne, so Beast in Black und Konsorten, dass die eigentlich versuchen, Eurodance zu machen, aber mit Metal-Mitteln.
Total, ja.
So. Und das war damals noch nicht so. Damals mussten die Bands halt irgendwie sich aus dem Rock- und Blues-Fundament bedienen. Ich will damit nicht sagen, dass elektronische Musik schlecht ist, aber diese bestimmte Art von schnell produzierter elektronischer Billo-Tanzmusik sozusagen, an der konnte man sich da noch nicht orientieren und deswegen ist da ein billig produzierter Pop-Rock-Metal-Song einfach noch ein bisschen komplizierter als heutzutage.
Mm.
So, und ja, da war es halt einfach noch mehr Standard, dass man halt dann noch ein Gitarren-Solo macht oder einen Riff oder so. Also es ist einfach eine andere Sprache, der man sich bedient hat. Das war damals auch, das war ein Mega-Hype. Ne? Diese Hair-Rock-Bands, die sind ja alle wirklich eines Jahrzehnts aufgekommen und wieder fallen gelassen worden, weil der Trend dann vorbei war. Da war, glaube ich, wenig künstlerischer Anspruch drin. Das war auch nur schnell noch eine raushauen. Hauptsache, die Leute hatten gute Haare, viel Eyeliner und konnten eine Leggings tragen. So.
Ja, ich will das auch überhaupt nicht total verteidigen und so. Und sie sind, weil sie wirklich nur Abklatsch waren und sich gar nichts Eigenes haben einfallen lassen. Aber das, was natürlich geblieben ist, hat Momente. Und das wird wahrscheinlich in 30 Jahren, wenn man auf 2020er Four-to-the-Floor-Power-Metal guckt, werden auch die paar Perlen noch in Erinnerung geblieben sein, wenn überhaupt, die irgendeine Eigenheit hatten. Mm.
Ich mag die Hair-Metal-Sachen auch. Ich mag den Sound tatsächlich total gerne. So, auch
die
wenn,
Transparenz ist größer zumindest. Ne? Ja. Das ist ja schon, finde ich, eine Krankheit unserer Zeit, was Musik grundsätzlich angeht. Wir haben da wieder eine Art Loudness-War und alles, ja, jeder mentale, akustische Quadratzentimeter muss ausgefüllt sein mit Sound und Geräusch. Mhm. Das ist was mich ärgert.
Ja, ja. Was haben wir hier sonst noch auf unserer Liste von den alten Sachen? Ich finde, es gibt ja auch viele 80er-Bands, die mal angefangen haben, da waren die halt 18 oder 20 und waren natürlich noch stumpf, einfach, haben einfach und sind dann einfach komplexer geworden. Ne? Das hast du ja bei sehr vielen großen Bands so, dass die weniger komplex angefangen haben, als sie dann später waren.
Ja, manche werden aber auch genau die andere Entwicklung eingeschlagen haben. Ne? Also das, finde ich, ist bei sowas wie Ghost meinetwegen heutzutage durchaus eher das andere. Und bevor sie ihr Patentrezept hatten, waren Powerwolf auch ein bisschen hat ein weiteres Spektrum, sag ich mal.
Das ist interessant, weil wenn ich mir jetzt so die klassische, traditionelle Metalband oder irgendwie vielleicht auch Thrash-Metalband oder sonst was vorstelle, gehe ich immer so davon aus, sagen wir mal, nehmen wir mal Creator, man fängt so super rough und mit nicht so gutem Englisch und eher einfachen Songs an, merkt dann, wird dann einfach besser an seinen Instrumenten, wird anspruchsvoller, kriegt eine bessere Produktion, experimentiert mal so ein bisschen rum und findet dann irgendwie so eine Synthese mit schon ein bisschen komplexeren Songs und
Finde ich Creator kein gutes Beispiel tatsächlich, weil die letzten Alben auch voller Popsongs waren letztlich.
Ja, aber ein Popsong, finde ich, ist nicht automatisch ein total dummer Song.
Nee, aber einfach komplexitätsreduzierte Songs.
Okay, dann vielleicht Blind Guardian oder Metallica.
Ja, die passen da deutlich besser. Ja. Aber wir wollen uns auch gar nicht so sehr ins Detail verlieren, denn wir können jetzt natürlich jede Band irgendwie an ihrem Frühwerk und ihrem Spätwerk messen und versuchen da irgendwie Makroentwicklung auszumachen, aber das ist es ja nicht.
Ja, dann würde ich noch ein Segment nehmen, nämlich diese Nullerjahre-Power-Metal-Bands, das war ja auch so ein Hype, ne? Also all die ganzen Rhapsody, Hammerfall, aber auch sowas wie, keine Ahnung, Freedom Call, Sacred Steel, also so Bands, die jetzt glaube ich auch nicht unbedingt intellektuelle Meilensteine in ihren Lyrics hatten. Die haben halt einfach ihre Metal ist cool und Drachen töten ist auch gut Lyrics gemacht. Aber
musikalisch ging da ja schon einiges. Ja. Ne? Das kommt ja alles aus dem Speed Metal, aus Filigranität, aus Virtuosität ein Stück weit.
Ja, stimmt.
Gerade halt so was Gesangstechnik angeht.
Ja. Und das ist dann ja wieder, das ist nicht stumpf, ne? Das ist jetzt vielleicht nicht, ja, ich meine, Metal muss jetzt ja auch nicht intellektuell herausragend sein. Diese wollen ja auch so sein, das soll ja das Verspielte und das Fantasievolle und sowas haben und das Eskapistische.
Ja, ich habe einen sehr, sehr interessanten Artikel gelesen bei The Metal Pigeon, der diesen, ja, Gimmick Power Metal, den stumpfen Power Metal der jüngeren Jahre auch so ein bisschen auseinandernimmt und fragt, wo ist denn eigentlich so Power Metal geblieben, der filigran war und über Drachen und Schwerter und was auch immer gesungen hat. Und tatsächlich finde ich es auch immer schwieriger, Sachen wie die B-Bands, sag ich mal, Powerwolf und Sabaton und Beast in Black, Beyond the Beast, nein, Beyond the Beast gibt's nicht, Beyond the Black, Battle Beast vor allem noch, dass die in den gleichen Topf fallen wie das, was eben halt aus dem Sweet Metal erwachsen ist, zu werfen und mit Virtuosität eben halt auch glänzte.
Ja, wo man auch mal ein Cembalo dabei war oder so. Ne? Ja.
Ja, es ist eigentlich nicht mehr die gleiche Musikrichtung und das Bindeglied ist vielleicht irgendwie so Gravedigger und Accept oder so, die auch nicht, nein, Virtuosität ist dafür eben kein richtiger Begriff, aber die ja schon irgendwie aus dem Power Metal kommen und Running Wild ja auch, aber halt den raueren Ton und dieses Reibeisenstimme und so. Naja, auch das wieder Details.
Ja, ich glaube, eine Sache, die für mich den großen Unterschied macht, ist dieses sich ernst nehmen und diesen Pathos von Metal, der auch so cringe sein kann, den zuzulassen. Und diese eher kitschigen, speedigen Power-Metal-Bands um die Nullerjahre, diese Drachentöter-Bands, die haben das halt total, musikalisch zumindest, total earnest durchgezogen. Ne? Da wird ja, ist ja überhaupt keine ironische Distanz zu den Sujets. So, da singt man dann halt auch über Drachentöten und dann singt man das auch mit voller Inbrunst. Und die Musik ist super komplex, weil Drachentöten ist auch komplex.
Und total interessant, weil jetzt Nachfolgebands oder heutzutage zeitgenössische Vertreter wie eben Gloryhammer oder dann Angus MacSix, die musikalisch ja schon auch deutlich aus der Schiene kommen, die aber alles so überironisieren.
Ja, genau.
Und da ist nichts mehr, da bleibt kein Stein mehr auf dem Ganzen. Ja. Und Power Metal hat sich in den Nullerjahren auch genug ertragen müssen, weil es natürlich auch cringe as fuck war aus einer, sag ich mal, Extrem-Metal-Perspektive. Ne, hat ja auch viel einstecken müssen und das wird aber, weiß ich nicht, gar nicht mal trotzig, sondern einfach so, nein, wir machen einfach weiterhin Friede, Freude, Eierkuchen, tralala.
Ja, aber dann sind ja verschiedene Sachen passiert. Es gibt dann so Bands, die das dann halt vielleicht auch ein bisschen undergroundiger, anspruchsvoller und weniger frilly durchgezogen haben. Ne? Ich würde jetzt mal sowas wie Eternal Champion, Atlantean Codex, sowas nehmen, ne? Wo das schon sehr, sehr weiterhin sehr pathosgeladen, ernste Musik irgendwie ist.
Visigoth.
Visigoth auch, würde ich auch eher da einordnen, genau. Und dann eben die Bands, die das dann halt mit dieser ironischen Distanz gemacht haben und sowas wie Aelstorm. Aelstorm ist jetzt vielleicht kein richtiger Power Metal, aber es ist ja auch trotzdem dieses Wink, Wink, Nudge, Nudge, haha, wir meinen das gar nicht so ernst, aber wir wollen trotzdem diese Musik machen. Die B-Bands wirken auf mich auch so. Eben auch Powerwolf auf jeden Fall. Ne? Das ist dann, ich glaube, sowohl als Band willst du vielleicht nicht, dass Leute glauben, du meinst das total ernst, weil so ernst in einer kitschigen Sache zu sein, das ist dann uncool. Und auch, das hat auch ein guter Freund von uns, mit dem wir über dieses Thema auch nochmal gesprochen haben, auch gesagt, als Publikum, dass das Publikum vielleicht auch diese Musik zwar hören möchte, dass dann aber auch Leute sich nicht so sehr damit identifizieren wollen. Das sind dieser Pathos, dieses ganz schwere Ernste, dass denen das dann auch irgendwie unwohl ist. Und da will man da halt lieber ein bisschen zu saufen, ein bisschen Bier trinken, aber eben mit einer Distanz, weil es irgendwie albern ist. Und man möchte dann diese Albernheit dieser Musik, vor der hat man dann halt auch so ein bisschen Angst oder möchte die auf Distanz halten. Also müssen sich alle gemeinsam, Band und Publikum, versichern, das ist albern, was wir hier machen.
Ja, das spricht auch dafür, dass ja viele dieser Bands dann irgendwie kostümiert oder maskiert auftreten, ja, um damit noch klarer eine Bühnenpersönlichkeit, ein alter Ego zu sein. Pseudonyme sind da vielleicht auch noch ein paar Mal mehr dabei, ne? Also bei Powerwolf zum Beispiel.
Genau, Walkings auch.
Stimmt, genau. Ja. Und dann versteckst du dich, wie du sagst, dahinter und distanzierst dich mit deiner wahren Persönlichkeit scheinbar davon.
So ein Karnevalsding ist das, ne? Und dieses, es ist ganz klar, das ist jetzt hier aus dem eigentlichen Raum rausgehoben. Das ist dieser sehr klar abgegrenzte Raum, in dem wir uns amüsieren. Wir haben unsere Kostüme an, ihr seid unten auf dem Festival und habt viel Bier in der Hand. Und nur so ist das jetzt möglich. Und man darf es halt nicht zu ernst nehmen. Das passt für mich auch dazu, dass die Texte und die Gimmicks dann so tropey werden. Ich habe mir jetzt auch noch mal was von Brothers of Metal angehört, die dann auch so irgendwie Yggdrasil- und Ragnarök-Songs hatten. Aber auch nur auf so einer noch nicht mal Marvel-mäßigen Ebene, sondern noch billiger. Es werden einfach nur noch diese Buzzwords gedroppt, während ja irgendwie irgendwelche Viking-Metal- und Black-Metal-Bands diese ganzen Themen super hardcore ernsthaft durchexerzieren und wo du wirklich Angst hast, gleich kommt der Fimbulwinter, bevor der Song zu Ende ist.
Tropey musst du vielleicht mal ein bisschen erklären. Ja. Was sind Tropen denn so in der Literatur?
Eine Trope ist ein wiederkehrendes Motiv in der Literatur. Sowas wie der auserwählte Held, so Luke Skywalker, der sich Heldenreise durchzieht. Aber auch sowas wie der Mörder ist immer der Gärtner. Oder wenn ein Gewehr oder ein Schwert im ersten Akt an der Wand hängt, wird es im zweiten Akt oder im dritten Akt irgendwann benutzt, um jemanden umzubringen. Das sind eigentlich aus der Medienkritik, nicht so sehr aus der Wissenschaft, ein Begriff, den man halt benutzt, wenn man einfach darüber sprechen möchte, was für Motive in einem Text oder in einem Film vorkommen. Das Ganze hat so ein bisschen so einen Selbstläufer angenommen, dass es immer mehr für so, also auch vor allem aktuell jetzt auf dem Buchmarkt, dass bestimmte Tropen dann als Verkaufs- und Marketingargument benutzt werden, so ein bisschen wie Hashtags, dass dann Leute Romance-Novels lesen und das muss dann eben die Trope Enemies to Lovers enthalten oder unbedingt eine Fantasy-Geschichte mit einer Chosen-One-Narrative haben.
Auch, dass Drachen vorkommen können.
Genau, dass Drachen vorkommen können. Drachen sind auch eine Trope.
Ja.
Und so ein bisschen kommen mir halt diese Art von Gimmick-Power-Metal-Stumpfbands auch so vor, dass es nur noch die Trope ist, die Trope Vikings, ohne dass man sich da mit Stabreimen und nordischen Melodien versucht, wirklich da irgendwie reinzufühlen.
Ja. Ja, dann wäre das ja tatsächlich auch wirklich ein übergeordnetes, übergreifendes Medienphänomen, das immer mehr Kategorisierung, Schubladen, Vereinfachung auch in der Rezipientenperspektive stattfindet. Würdest du das sagen?
Du meinst, dass das Publikum auch so einfache Sachen will?
Ja.
Ich glaube, es hat zwei Ebenen. Eine persönliche und eine breite kulturelle. Auf einer persönlichen Ebene möchte ich niemanden, der auch einfach mal was Stumpfes hören möchte, einen Vorwurf machen. Weil wir ja alle komplexe Menschen sind und uns nicht nur auf unseren Musikgeschmack reduzieren. Also nur weil du irgendeine Band magst, sagt das ja nichts über deine gesamte Persönlichkeit aus. Und ich glaube, gerade diese Partybands holen die Leute halt zum Party machen. Ne, du kannst auch irgendwie WissenschaftlerInnen sein oder irgendwie SozialarbeiterInnen und den ganzen Tag dich damit beschäftigen, die Welt besser zu machen und dann hast du irgendwann abends keinen Bock mehr und möchtest einfach ein Bier trinken und eine gute Zeit haben. Das ist ja komplett okay. Oder du möchtest einfach nur so eine gute Zeit haben, auch wenn du keinen Job hast, der die Welt besser macht.
Und du hattest mal die These, dass Leute auch nicht nur Stumpfbands hören, sag ich mal, sondern dass das auch nur ein kleiner Teil ihrer Persönlichkeit ist.
Ja. Oder dass Leute vielleicht auch gar nicht so viel sonst, dass sie vielleicht Metal hören, weil sie das geil, stumpf und Party finden, aber dass sie sonst gar nicht so viel Musik hören und was anderes machen. So, ne? Dass das nur, dass es nicht für alle Leute, nur weil sie gerne zu Sabaton gehen, alles über sie aussagt. So, das würde ich jetzt mal so aus der menschenfreundlichen Perspektive so sagen.
Ja.
Und soweit ich das auch weiß, das kenne ich auch so aus verschiedenen so Marketing-Diskursen, ist es so, dass Menschen immer weniger sich so einer Subkultur oder einer Szene oder sowas angehörig fühlen, sondern dass es so kleine Communities und Bubbles gibt und man sich dann hier vielleicht als auf Konzert- oder Festivalgänger fühlt, wo man sich halt vielleicht Party macht. Dann ist man aber auch irgendwie Handballspielerin oder, weiß ich nicht, vegetarische Köchin oder was auch immer was. Also, dass du so verschiedene Facetten hast, die du in deinen verschiedenen Freizeitgestaltungsorten auslebst und das nicht mehr bedeutet, nur weil du Metal magst, ist dein ganzes Leben Metal.
Wie? Wir sind nicht nur ein Aspekt unserer Persönlichkeit? Ja. ist ja ein Ding. Ja.
Surprise, ne? Aber dass es dadurch halt so einfacher ist, auch mal sowas Stumpfes zu mögen. Mhm. Vielleicht mag man auch nur stumpfe Sachen, das weiß ich nicht.
Ja. Du hattest auch nochmal gesagt, dass jetzt Stichwort Spotify, Rückblicke und dann auch irgendwie erfundene Genres, dass das auch daherkommt.
Das kommt eher zu dieser Tropifizierung, ne? Das habt ihr vielleicht auch gemerkt, dieses Jahr beim Spotify Wrapped gab es ja keine Genres mehr. Es gab nur noch dieses sowas, you listen to Pink Princess Power Stride Music oder irgendwie sowas. Oder Viking Shandy Punk Darkness oder sowas. Ich habe übrigens eine Frage an dich gerade. Wegen stumpfen Sachen. Was ist das Stumpfeste, was du gerne hörst? Oder muss doch nicht mehr nur Musik sein. Magst du auch mal stumpfe Dinge?
Ich mag stumpfen Punkrock manchmal gerne. So, das muss noch nicht mal einen Hammer-Text haben. Das kann auch wirklich sehr, sehr in your face sein und braten und asozial sein, auf gut Deutsch. Dungeon Synth höre ich ja gerne so zum Arbeiten. Das ist manchmal auch sehr repetitiv und reduziert. Und ja, ich erlebe ja nun schon auch auf diversen Festivals, dass eben auch der Stumpf-Brat-Power-Metal nach 7 Bier gut funktioniert. Und ich gehe da jetzt nicht so super begeistert hin, aber, und da möchte ich nämlich auch noch auf einen Aspekt hinleiten, oft geht es ja auch, je größer so eine Band wird, mit einer krassen, krassen Show einher. Mhm. So. Und wenn ich jetzt daran denke, dass dann Powerwolf auf die Bühne kommen und es gniedelt irgendwie noch die Synthi-Orgel da im Hintergrund, während ein scheinbarer Orgelspieler an einem brennbaren Instrument oder einem brennenden Instrument auf die Bühne geschoben wird oder so, dann achtet auch kein Mensch mehr wirklich auf komplexe Songs, sondern guckt da gebannt hin, zückt natürlich schnell das Handy, weil will ja mitgefilmt werden, weil sonst hat man es nicht erlebt. Und bei dieser ganzen immer krasseren Show auf größeren Bühnen, auf größer werdenden Bühnen und sowas, nimmt die Bedeutung eines, ja, elaborierten Songs oder Songmaterials ab und Leute verlieren sich da auch nicht mehr drin, weil sie immer gucken. Jetzt, weil sie immer gucken und filmen.
Jetzt redest du aber von Leuten. Ich meine jetzt so bei dir. Wann holt dich stumpf ab?
Habe ich jetzt gerade gesagt.
Also bei Powerwolf hättest du eben auch Spaß zum Beispiel dann.
Ja, bedingt. Also das nutzt sich für mich halt schon ganz schön ab. Ich habe da, also ich würde jetzt nicht mehr auf ein Hallenkonzert gehen. Das habe ich ein, zwei Mal gemacht und sonst auf Festivals. Und langweilt mich. Also hast du es einmal gesehen, hast du es mehrfach gesehen. Ist auch bei Amon inzwischen halt so. Die Show lässt dann eben ja auch keinerlei Spielraum mehr für Interpretation, sag ich mal. Das unterfordert mich.
Mhm.
Wie auch ist bei dir?
Ich finde ab und zu, bin ich auch empfänglich für irgendwas, was poppig und stumpf ist. Also, wie gesagt, Manowar. Weil es dann auch mit so einer Nostalgie natürlich überladen ist. Und ich setze mich jetzt nicht Freitagabend hin und höre Manowar, ne? Aber wenn da jetzt irgendwie mit den richtigen Leuten oder so weiter, habe ich da schon dann Spaß dran. Oder auch manchmal so richtig stumpfen Agrotech oder so weiter. Das ist auch nicht schlau. Wenn ich irgendwann mal wieder tanzen gehen wollen würde, hätte ich dazu aber trotzdem immer noch Spaß, dazu zu tanzen. Oder auch, keine Ahnung, manchmal isst man ja auch einfach irgendwie einen dummen Burger und das ist lecker. Mhm. Und ich merke das gerade auch, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber ich spiele gerade das neue Dragon Age-Spiel, The Wailguard. Es ist leider nicht so richtig ein total gutes Spiel, wie ich das mir erhofft habe. Und es ist halt auch nicht so super gut geschrieben und schlau, aber es bringt einfach Spaß, in hübscher, bunter, glitzernder Umgebung die ganze Zeit Monster zu schnetzeln. So wie man auch Diablo gespielt hat oder so in sämtlichen Inkarnationen.
Ja.
So, ne, das ist nicht, manchmal hat man einfach Spaß an Sachen, die jetzt nicht hoch anspruchsvoll sind, aber in dem Moment kicken sie einem trotzdem.
Du, ich brauche doch auch Hooklines und ich brauche auch wiederkehrende Strukturen und Elemente, die ein Stück weit auch mal vorhersehbar sind, in Anführungszeichen, weil ich weiß, das habe ich antizipiert, darauf habe ich hingefiebert und das ist jetzt folgerichtig. Das schreibt diesen Song gerade so weiter, wie ich es machen würde.
Ja.
Und natürlich auch gerade mal so stumpfe Rhythmen. Ich habe dann jetzt irgendwie Dualität Ylvr von Helheim im Kopf. Da passiert schon noch eine Menge mehr so in dem Song, aber der Beat ist die ganze Zeit so super durchgängig. Also natürlich, das holt mich ab. Also das muss schon, also manchmal sind mir die überkomplexen Songs gehen ja auch nicht in den Kopf. Ich kann mit Opeth nach wie vor nichts anfangen.
Ja, oder auch so, weiß ich nicht, alles so in der ganzen Folk- und Folkpunk-Richtung, ne? Ich meine, das sind jetzt auch keine anspruchsvollen Songs. Es geht auch viel um Whisky.
Ja, schon. Also lyrisch schon mal gar nicht, aber ich mag es halt tatsächlich durch Vielfalt von Instrumenten und da passieren auch mal unerwartete Dinge mit. Und dann ist es eben halt nicht innerhalb eines Songs, sondern Bandbreite von Songmaterial, die mich dann, ja, intellektuell auch ein bisschen stimuliert.
Ich wollte es nur einmal nochmal auf dieser persönlichen Ebene auch besprechen, weil, wie gesagt, ich finde, es gibt zwei Ebenen. Einmal eben die persönliche, die viel, viel komplexer ist und wo man eben verschiedene Bedürfnisse und Interessen hat. Und das größere kulturelle Phänomen, wo ich nämlich schon sagen würde, dass Stumpfheit sich oft durchsetzt. Eben alleine in diesem Kampf um unsere Aufmerksamkeit als Musikhörende, als KonsumentInnen, ne, es gibt verschiedene Ansätze, dass die menschliche Aufmerksamkeit, nicht unsere biologische Aufmerksamkeitskompetenz niedriger wird, aber wir werden die ganze Zeit mit Sachen zugeballert, dass wir uns einfach weniger auf Sachen konzentrieren können und viel weniger Zeit einfach nur haben, um zu entscheiden, ob wir jetzt irgendwas gut finden und uns damit befassen wollen. Und da ist es natürlich für eine Band, ey, wusstest du, dass es eine Power-Metal-Band mit sexy Nonnen gibt irgendwie? Oder, oh, es gibt was, die machen Musik als Zwerge und hier sind Saufpiraten. Natürlich ist das viel einfacher. Ah ja, okay, hör ich mal rein. Oder eben ein Track, der nur 3 Minuten lang ist und der nach 10 Sekunden schon total zur Sache kommt. Natürlich ist es einfacher, da Zugang zu finden, sich auch daran wieder zu erinnern, als einen 12-minütigen Progressive-Track, der erstmal 3 Minuten Intro hat.
Natürlich, Leute sitzen am Handy, spielen einen Song an und wenn er nach 10 Sekunden nicht zündet, wird geskippt zum nächsten, also spätestens dann. Ja. Und das war, ne, früher TM, als man noch in den Plattenladen gegangen ist und eine platte Probe gehört hat, waren es natürlich auch erstmal nur Schnipsel, muss man auch sagen. Ne? Also, aber wenn du sie dann gekauft hast, dann hast du dich damit eben halt auch ausführlicher beschäftigt. Bei dem Gedanken, selber nochmal zurückzukommen, das war aber ja vermutlich einfach auch marketingmäßig nicht so überoptimiert wie, nee, der Song muss schon irgendwie in den paar Sekunden catchen, sonst wird das nichts. Ja. Außer bei so Sachen, die wirklich auf so Radio Airplay getrimmt waren.
Ja.
Ne?
Früher gab es immer den Radio Edit, der war dann 3 Minuten lang. Ja, aber dazu gibt es auch Zahlen und Studien, ich suche auch nochmal was raus, dass eben dieser Spotify-Hook nach den ersten so und so vielen Sekunden, dass der Song dann funktionieren muss. Das ist eben auch, ne, große Pop-Künstler und Künstlerinnen haben da noch viel krasser dieses Problem, dass sie das so machen müssen, dass der Song sofort funktionieren muss, damit er auch irgendwie bei TikTok und so weiter wieder verwendet werden kann. Das ist schon was und ich glaube, dass das schon auf Metal auf eine gewisse Art und Weise abfärbt. Ich glaube, dass das auch so bei den Metalcore-Bands und so weiter, dass die das auch eben machen müssen. So,
ja, mit Sicherheit.
Es muss einfach schneller funktionieren. Du kannst es dir vielleicht noch leisten, wenn du Iron Maiden bist, dass du ein langes Akustik-Intro hast oder eben als eine Underground-Band.
Ja, und was mir auch nochmal einfällt dazu, die Macht von Musikvideos. Ne? Ich glaube, das hat auch tatsächlich eher zugenommen, selbst wenn es jetzt nicht mehr die Videosender gibt in dem Sinne wie früher. Aber eben dieses YouTube ist so ein massiver Kanal und YouTube Plays sind so eine massive Währung auch. Und da ein Video zu haben, was irgendwie witzig ist vor allem. Ne? Ich glaube, das Witzige, dass Leute immer auch Witziges erwarten.
Ja, klar,
und
stimmt.
Witzig ist nicht automatisch stumpf. Also ich muss halt da nochmal für Nanowar of Steel die ganze brechen, die oft sehr geistreich sind dabei. Aber ja, witzig zieht halt auch oder wie du sagst, die Sexy Nonnen, bei Dogma heißt die Band übrigens, die wir erst in der Recherche für diese Folge kennengelernt haben. Davon wussten wir nichts und reicht uns auch. Aber das hat sicherlich auch den Erfolg von Ghost total befeuert, weil sie an ihren Masken im Video aufgetreten sind und das ja auch, spooky und sowas alles.
Ja, klar. Und natürlich es gab schon immer Gimmick-Bands, auch in den 80ern oder 90ern, Stichwort Gore und sowas und die ganzen.
Oder auch zu Disco-Zeiten, ne? Also, wenn ich jetzt so an Bonnie M., dann waren es eher so die Gimmick-Songs so, aber ja, das Thema ist sehr alt auf jeden Fall.
Ja, so Novelty-Songs.
Auch, genau, ja.
Ja, genau. Aber natürlich ist es einfach mit dem Gimmick schnell mit einem Video dann auch geteilt zu werden, ne? Dass den Leute das weiterschicken und sowas, auf jeden Fall.
Ja, und dann letzten Endes, wie gesagt, ich komme immer wieder auf die Shows zu sprechen. Das ist der einzige Ort, wo heutzutage noch relevant Geld mitverdient wird. Und das muss halt auch immer was fürs Auge bieten.
Ja, klar.
Und wenn du kein Gimmick hast, dann ist es schwerer, da jetzt irgendwie eine thematische Show anzubieten. Mhm. Andersrum, wenn du ein Gimmick hast, ist es eben möglich, wie mit Sabaton einen riesigen Panzer auf die Bühne zu schieben. Und das ist dann, alle gucken hin, alle machen Fotos davon und Videos und teilen das, kostenlose Publicity dann dafür. Das ist dann krass, das erweitert sich und so, zieht weiter Leute an und maximiert eben deine Audience aufs Mögliche.
Ja, ich habe auch immer noch die Theorie, darüber haben wir damals mal in der Folge zu den Körperbildern und Schönheitsidealen auch gesprochen, dass Musiker, die heute bekannt werden, auch in der Metalband ganz anders aussehen müssen als früher. Dass es nicht irgendein Dude sein kann, sondern dass die Leute viel muskulöser, viel mehr mit irgendwie kinky Lederklamotten und sowas machen müssen. Also nichts gegen kinky Lederklamotten, aber diese eine ganz bestimmte Poliertheit und es muss jetzt so aussehen, um zu zeigen, dass es irgendwie Metal ist und dann ist es auch schon wieder so ein ironisiertes Bild seiner selbst und so. Das ist auch, finde ich, in diesem, alles muss einen Schauwert haben, alles muss Spektakel sein.
Ja, wenn du dich jetzt hinter entsprechenden Kostümen versteckst, also Kanonenfieber, da ist es ziemlich egal, wie durchtrainiert die Leute dahinter sind. Oder bei Windrose, das, glaube ich, spielt da keine Rolle, weil ja, ist entweder, super viel Maske sozusagen davor.
Ja, entweder Muckis oder Kapuze oder so weiter. Dann, wenn du genug Kapuze hast und Maske hast, dann geht das noch so. Mhm. Ja, aber eben ja, Spektakel ist wichtig und ist eben die Möglichkeit noch rauszustechen, weil eben so der reine Musikkonsum, da haben wir ja auch schon 20 Mal drüber gesprochen, ne? Leute hören Playlist, Leute hören Spotify nebenbei oder einen anderen Streamingdienst oder ne, die Leute, die wirklich noch Tonträger als physisches Objekt kaufen, gibt es noch und das ist das Schöne am Metal, aber es ist eben ein Segment und nicht die Leute, die von so stumpfen Musik erreicht werden sollen, ne?
Ja. Glaubst du, es wird sich gesund schrumpfen? Glaubst du, der Gimmick-Kram wird zusammenbrechen? Und also ich weiß, dass Moritz da noch meinte, was wird das nächste Grunge, was jetzt dem bombastischen, überladenen Gimmick-Power-Metal einmal in den Arsch tritt und sagt, hier gibt's wieder echte Musik?
Das passiert erst dann, wenn Elon Musk jeden Internetdienst gekauft hat und das Internet explodiert ist und nur noch die Vinylplatten übrig sind.
Das heißt, im Internetzeitalter glaubst du nicht, dass sich diese Entwicklung stoppen lässt oder dass sie irgendwann sich selber frisst?
Ich glaube, das Internetzeitalter ist in 2 Jahren vorbei, so, aber
das musst du nochmal erklären.
Ja, weil das Internet dann explodiert ist. Nein, ich glaube, so wie das Internet momentan ist und wie alles schneller und turbokapitalistischer wird, wie Internet-Content immer mehr zu so einem Stream ist, der einfach nur so durchläuft. Ne? Es gibt auch einen interessanten Artikel, den habe ich heute gerade gelesen, dass Netflix bewusst auf simplen Content setzt, weil die Leute es halt nur noch zum Bügeln gucken, so wie sie früher Soap Operas im Fernsehen geguckt haben, dass Filme versuchen werden, immer wieder sich selbst zu erklären, dass in jeder Szene jemand ins Bild läuft und nochmal sagt, ja, ich bin nach Irland gezogen, weil ich hier die große Liebe suche. Ach, und du suchst die große Liebe. So nach dem Motto, ne? Also, dass man bloß ZuschauerInnen bloß nicht vor irgendeine Frage stellt, dass immer alles sofort verstanden wird, weil sie halt die ganze Zeit noch auf dem Second Screen rumdaddeln und so. Ne? Dass eben so Videocontent zur Nebenbei-Berieselung gedacht ist. Dass Spotify versucht, Musik zur Nebenbei-Berieselung zu machen. Dass alles irgendwie nur so durchläuft. Ne? Das siehst du auch. Auf Instagram gibt es fast nur noch Videos, selbst Standbilder mit Videos, einfach nur, damit das schneller irgendwie so durchslidet.
Na, das wird sich gerade wieder ändern, weil explizit der Algorithmus geändert wurde, dass Bilder wieder bevorzugt werden.
Echt? Ja. Also mein Instagram-Feed ist momentan eigentlich immer nur noch Videos mit dem Text drauf. Das dauert wahrscheinlich noch. Ja, aber grundsätzlich glaube ich, dass also Musikkonsum über das Internet momentan nur noch zu so einem Brei verschwimmt.
Wir dümmt.
Ja, und das ist nur eben, wenn man halt schon Musikgeschmack hat und sich dann seine Band sehr spezifisch aussucht, dass man dann dem noch ein bisschen entgegenwirkt. Also ich muss sagen, ich höre super viel Playlist, wenig Alben und merke auch, dass ich da viel mehr reinrutsche, als ich es eigentlich möchte. So.
Ja, natürlich bin ich auch ein Stück weit anfällig dafür, keine Frage. Denk auch, wenn ich mir was anhöre und das fängt nicht relativ bald an, irgendwie auf den Punkt zu kommen oder zumindest auch in diesem sich aufbauen, irgendwie gut genug zu sein. Also meine Aufmerksamkeitsspanne, meine Geduld ist auch nicht die größte mehr. Ne? Da ist das Internet ein Teufelszeug dafür. Die Frage ist noch schon, lassen wir uns das alle gefallen oder finden wir irgendwelche Wege daraus? Und ich meine, es ist ja nicht so, dass Shows auch von Bands, die auf Gimmicks verzichten, jetzt gar keinen Erfolg haben. Ne? Also
Und es muss auch nicht jede Gimmickshow oder jede Show mit einem Kostüm so total, weiß ich nicht, so, ne, so stumpf sein. Ich muss jetzt gerade an 1914 denken, als wir die gesehen haben. Mhm. Die hatten auch mit Kostümen und so ein bisschen, aber es war trotzdem ja irgendwie eine total darke Black-Metal-Show.
Ja.
Ich glaube ja, Live-Auftritte und Konzerte sind immer der Ausweg daraus, so wie auch aus dem ganzen KI-Ding, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Eben sich kleine Bands, mittelgroße Bands anzugucken und eben da diverse Bands einfach zu unterstützen, verschiedene Arten von Musik und Metal ansetzen. Und ja, also weiß ich.
Ich finde ja auch übrigens, dass eine gute Show, auch mit Kostümen, auch mit einer Requisite oder so, dass das schon richtig gut sein kann. Ich finde nicht, dass man halt so völlig überkandideln muss, dass der Interpretation und der Träumerei der Zuschauenden, die sich das anhören und denken, ich möchte diesen Songs auch versinken und mir vielleicht meine eigene Traumwelt dazu auch aufbauen, auch live, dass das gar nicht mehr funktioniert, wenn du alles übererklärst. Ja. Ne?
Ich bin ein Fan davon, von ein paar Kostümfetzen, sondern Alan Everill, Lumpenkapuze und viel Trockeneisnebel. Und dann kann man sich vorstellen, was man möchte.
Mhm.
So. Ja. Und ne, also ich finde es auch gut, wenn der Band irgendwie sich Mühe gibt und nicht nur in Jeans und T-Shirt auf die Bühne kommt. Also, wenn die Musik dazu passt. Aber also ich sehe, dass ich persönlich habe ich gar nicht dieses Problem, dass die Musik, die ich höre, mir zu stumpf ist. So, ne? Das.
Nein, aber es ist ja schon auffällig, auch an Spotify-hörenden Zahlen, dass stumpf Trumpf ist. Das ist keine Frage. Das ist wirklich quantifizierbar. Und natürlich, wie gesagt, müssen wir ein bisschen die angloamerikanischen Traditionen da rausnehmen. Aber so im europäischen, modernen Metal-Zirkus sind die Sachen am erfolgreichsten, die sich nicht gerade durch Komplexität auszeichnen, um es mal milder zu sagen.
Also vor unserer ganz, ganz groben Spotify-FollowerInnen-Recherche, die wir nochmal gemacht haben, ist so Ghost, haben so 7,5 Millionen Hörende bei Spotify aktuell. Powerwolf 1,3 Millionen, Sabaton über 3 Millionen, Beast in Black auch über 1 Million. Das sind halt so die ganz, ganz großen europäischen Bands. Dann kommen noch Brothers of Metal mit fast 900.000 dazu, Lord of the Lost, Battle Beast, Beyond the Black, alle auch so im mehreren Hunderttausender Bereich. Wenn man das halt mit den größten Metal-Bands auf Spotify vergleicht, ne, Linkin Park haben irgendwie 56 Millionen Hörende, Metallica 25 Millionen, ist das jetzt nicht so mega viel, aber es ist schon, sind schon wirklich krass große Mengen so und zeigt, dass das einfach Bands, die in sehr kurzer Zeit eben auch eine große Reichweite bekommen haben.
Ja, und auch die Festival-Billings sind ja immer wieder voll davon, ne?
Ja, weil aktuelles Wacken-Billing haben wir uns auch nochmal angeguckt und so.
Ich denke, dazu kommt eben, wie gesagt, auch, dass Marketing immer besser monitoren kann, was funktioniert, worauf setzen wir, dass dann auch mal zusammengecastet wird. Ich glaube nicht, dass jetzt hinter Dogma wirklich sehr, sehr ausgesuchte Musikerinnen stehen, die selber die Idee hatten, das so zu machen. Ja, das könnte jetzt latent misogyn ausgelegt werden, dafür bitte ich um Entschuldigung. Aber ne, wäre auch nicht das erste Mal. Auch All for Metal ist zusammengecastet. Meine Güte.
Ja, über die habe ich eben auch noch nachgedacht, weil das ja auch, finde ich, nochmal so eine Synthese von all diesem, wir machen jetzt Metal über Metal, um mit ironischer Distanz einfach ist.
Ja, und dann sind es irgendwie All-Stars und naja, ehrlicherweise, die Bands, in denen die vorher gespielt haben, waren jetzt auch nicht die ganz großen Leuchten. Aber das wird gepusht mit Marketingmillionen und jedem ins Ohr gedrückt. Und wenn es ausreichend oft irgendwo zu hören war, dann funktioniert es halt auch und bleibt hängen.
Ja, die hatten auch noch einen Weihnachtssong, ne?
Ja, All for Metal's Coming to Town.
Ja, das ist, finde ich, das ist für mich wirklich so die Oberstumpf-Anbiederung.
Ja, The Xmas Project oder wie das irgendwie in den 2000ern und 90ern hieß, gab es auch schon. Auch das war nicht cool und ja, aber es ist natürlich alles auf Speed heutzutage, weil hörende Zahlen können ausgewertet werden, viel leichter als irgendwelche Albumcharts oder so. Viel mehr in Echtzeit auch.
Ich finde ja immer noch, also wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen, diese Frage, wird Metal immer dümmer? Ich würde sie jetzt nicht komplett mit Ja beantworten, weil ich glaube, ein bestimmter Aspekt war schon immer stumpf und das ist auch ein bisschen der Charme von Metal. Mhm. Das ist halt auch mal einfach mal, manchmal möchte man ja einfach nur Wumms auf die Fresse irgendwas haben. Und dass es auch immer noch genug Spielrichtung gibt, wo jeder das Komplexitätslevel findet, was er oder sie gerne hören möchte. Aber so ein bestimmtes Segment versucht sich halt nach allen Mitteln nach dem Markt zu richten und damit einfach so die hässlichsten Fratzen des Kapitalismus im Streaming-Zeitalter zu zeigen. So.
Vielleicht eine Detailfrage dazu. Wird Metal wirklich dümmer oder stumpfer, als es früher gewesen ist? Oder wird es schneller oder weniger schnell dumm und stumpf im Vergleich zu anderen Musikrichtungen oder Medienproduktionen im Allgemeinen? Weil wenn wir davon ausgehen, dass das Internet uns alle immer bekloppter macht, ist die Frage, ist Metal schneller dabei, bekloppt zu werden oder bekloppter zu werden als der Rest?
Das weiß ich nicht. Dazu habe ich den Rest jetzt nicht durchanalysiert. Vielleicht werde ich auch nur älter und zynischer.
Ja, das ist wahrscheinlich die Antwort auf alles, ja. ChatGPT war übrigens auch nicht besonders hilfreich, aber ChatGPT bezieht eben auch null Stellung. Also die Frage, also ob Metal immer dümmer wird, hat es nicht ausreichend beantwortet.
ChatGPT finde ich ist aber auch ein Symptom von, man möchte immer die einfachste Antwort für das größtmöglichste Publikum haben und da kommt dann halt irgendwie sowas raus. Ich finde es übrigens sehr gut, dass hier eben im Hintergrund schon das Silvester-Proto-Feuerwerk böllerte und so am Ende meines Statements so schön wump gemacht habe. Ich bin mal gespannt, ob das Mikro das raufgenommen hat.
Glaube nicht, ja.
Weiß ich nicht. Ja, was ist denn dein Fazit?
Mein Fazit ist doch, es wird stumpfer, also auf jeden Fall die Spitze des Eisbergs, die auch Metal nach außen trägt, die den meisten Erfolg hat.
Ja, die Spitze des Eisbergs wird stumpf durch den Klimawandel.
Auch das, ja. Also ich glaube, da sind wir schon doomed, wie C3PO immer sagen würde. Aber das gilt für alle möglichen Medienkanäle und ich hoffe darauf, dass irgendwann auch die Menschheit es schafft, einen Ausbruch aus Internetzwängen oder aus digitalkapitalistischen Zwängen zu schaffen. Also zumindest irgendwie mal sagt, hey, halt, stopp, wir werden jetzt bitte nicht schneller, höher, weiter, sondern versuchen, das wieder zu demokratisieren, zu entschleunigen tatsächlich. Ja, ist eine vage Hoffnung, ich wüsste auch nicht wie. Wie wir schon sagten, wie du sagtest, die Lösung ist natürlich auch immer das Underground-Konzert.
Das ist die Lösung für alles.
Ja, genau. Aber es macht mich schon manchmal auch traurig zu sehen, was für dumme, stumpfe Erzeugnisse den meisten Erfolg haben. Aber auch das, da höre ich mich dann an wie, wer war das, Aristoteles, der immer über die Jugend geschimpft hat oder der gesagt hat, die Jugend wird auch immer blöder und respektloser und sonst wie. Das ist eine anthropologische Konstante, dass man irgendwann, wenn man bestimmten kulturellen Wissensschatz und Erkenntnisschatz hat, sieht man auch wahrscheinlich alles im Verfall und keine großen positiven Fortschritte mehr.
Nochmal die große Dosis Kulturpessimismus zum Ende.
Ja.
Ich glaube, es ist die Schuld vom Internet.
Das habe ich auch großteils gesagt.
Ja,
ja.
Aber ich wollte auch noch mal was sagen.
Ja.
Vielleicht könnten wir unseren Podcast demnächst auch so auf so alte Schellackplatten aufnehmen und ihn von Brieftauben distribuieren lassen.
Ja, also Kassetten sind, glaube ich, auch noch okay. Ja.
Auf Underground-Konzerten können wir die verteilen.
Ja, das haben wir, glaube ich, auch schon mal vorgeschlagen. Wir wiederholen uns nämlich auch, weil wir auch älter und dümmer werden. So, jetzt ist es gesagt.
Gut, das ist ein guter Start ins neue Jahr, auf jeden Fall.
In diesem Sinne, liebe Leute, kein Applaus für Scheiße. Ne? Also sucht euch aus, auf welche Konzerte ihr geht. Wenn etwas richtig stumpf und blöde ist, müsst ihr das nicht besuchen, nur weil es eure Freunde besuchen. Und
okay.
Geht auf Underground-Konzerte.
Pass auf, nächste Woche sieht man uns beim Stumpfkonzert.
Ja, ja, genau, da verlieren wir sofort auch an Glaubwürdigkeit.
Haben wir ein Stumpfkonzert auf unserem Plan? Ich weiß es gar nicht.
Nö.
Gut,
ja.
Gut.
Genau.
Okay, ja, gebt uns 5 stumpfe Sterne oder glitzernde Sterne.
Spitze Sterne, bitte. So, okay, wir haben alles gesagt.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal, euer Blech-Podcast.